Und Herr, ich bitte dich, dass du auch mich jetzt leitest in dem, was ich sage, Herr. Danke für das Thema, was du vorbereitet hast. Herr, bitte ich, dass ich da hindurchgehe durch die Stellen deines lieblichen Wortes, gemäß deinem Geist des Friedens, aber auch der Kraft, Herr, dass wir es in der richtigen Zeit auch alles durchbekommen, Herr. Und ja, dass du mich leitest, Herr. Amen. Könnte trotzdem sein, dass du vielleicht die Standheizung nochmal auf später wahrscheinlich einstellen musst. Das kriegst du hin, ja. Okay. Ja. Elle. Fuß. Zoll. Meter. Es gibt verschiedene Maßeinheiten. Ja. Wir sprechen heute aber nicht um oder nicht über Einheiten zum Maß nehmen, sondern wir möchten sprechen über Maßnahmen zur Einheit. Das war ein Wortspiel. Wer das jetzt nicht gecheckt hat, es geht im Endeffekt einfach um Einheit heute, nicht um Einheiten, weil mitunter nächste Woche Sonntag, also sprich von heute rechnend, da geht mein Herz auf, manche halten es schon hoch. Nächste Woche Sonntag ist der Beginn der Allianzgebetswoche. Und da denke ich, ist einmal mehr Grund, sich auch über Einheit, sich auf die Einheit zu besinnen oder auch das noch umso mehr zu forcieren. Ich hatte kürzlich auch ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, an der Einheit von uns Christen in Biberach auch noch mehr zu arbeiten. Und zwar hatte ich mich getroffen mit dem Hund meiner Nachbarin und meine Nachbarin war dann auch tatsächlich mit dabei und dann wusste sie nicht, also ich weiß in solchen Situationen immer nicht, was soll man groß erzählen, also habe ich halt mal erzählt, wie Jesus mein Leben verändert hat, weil es halt so, ja, da muss man sich nicht viel überlegen. Und dann hin und her, so, okay, interessant, und da hatte sie auch nach meiner Gemeindezugehörigkeit gefragt, die ich dann wahrheitsgemäß beantwortet habe. Und dann hatte sie so gemeint, ja, weil ich dann erklärt habe, dass ich in der Gemeinde hier zugehörig bin und Ältester und in einer anderen Gemeinde da die Jugendarbeit leite. Das fand sie ganz erstaunlich, weil ihre Aussage, sie dachte, dass die ganzen einzelnen christlichen Gemeinden und Kirchen in Biberach, dass die alle miteinander verfeindet wären. So, dem ist nicht so, aber fand ich trotzdem eine krasse Aussage. Und auch wenn die Gemeinden jetzt untereinander, dem Herrn sei Dank, nicht verfeindet sind, so muss ich doch zugeben, dass wir bisher nicht ein so großes übernatürliches Zeugnis der Einheit haben, dass die Welt daran besonders erkennt, wie Jesus uns zusammengefügt hat. Also als Gemeinden auch oder untereinander oder gemeindeübergreifend. Weil ich meine, woran kann man besser oder wer kann besser einschätzen, wie die Welt auf die Gemeinde sieht, als bei dem, was die Welt so sagt. Und das war eine weltliche Person. Deswegen hat mich das ein bisschen schockiert, was die da von uns denkt. Und da möchte ich, dass sich das ändert. Ja? Dann möchte ich, dass die sehen, hey, die sind ja so eins, wie kann denn das sein? Wir kennen alle die bekannten Worte aus Jesu hohepriesterlichen Gebet. Johannes 17, ab Vers 20 lese ich. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ich finde, das ist eine starke Verheißung, die da mit drin steckt, dass Jesus sagt, dass sie alle eins seien, damit die Welt glaube, ja, damit die Welt im Endeffekt an glaube, dass Jesus vom Herrn gesandt ist und dergleichen. Ich finde eine starke Verheißung, die sich lohnt, in Empfang zu nehmen, sag ich mal, oder danach zu trachten. Und es ist ja offensichtlich aber auch bekannt, dass unterschiedliche Gemeinden oder unterschiedliche christliche Strömungen haben natürlich unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Gesichtspunkte und was auch immer alles für Punkte. Und es ist auch nicht, wenn du jetzt mit Christen anderer Gemeinden sprichst, wird auch nicht jeder das nachvollziehen können, dass du in einer Gemeinde bist, in der man zusammen im Gottesdienst in Sprachen betet. Wir haben darüber schon ein paar Mal gesprochen, warum wir das machen, und haben uns 1. Korinther 14 da auch mal angeschaut. Da gibt es verschiedene Punkte, ja? Also das ist einfach ein offensichtliches Beispiel, verschiedene Punkte, wo man sicherlich unterschiedliche Meinungen haben möge. Aber ich finde es gerade auch für uns, ich nenne uns mal Charismatiker, weil ich finde es schwierig, so eine Gemeinde immer so ganz genau einzuordnen, aber ich meine, grundsätzlich sind wir ja charismatisch, hätte ich jetzt mal gesagt. Und ich sage mal, für uns Charismatiker ist auch wichtig, dass wir, auch wenn wir im Geist unterwegs sind, auch den anderen gegenüber auf dem Boden bleiben, sage ich mal. Ich möchte mir da mit euch zusammen nämlich eine spannende Stelle anschauen, die es wirklich lohnt, sich mit Charismatikern, wie ich mich als einer betitel und euch als welche sehe, wer den Begriff so nicht nimmt, egal, die es ja sich lohnt, mal anzuschauen, und zwar in Judas. Wir lesen Judas 19, Judas 20 und Judas 21. So, wer die Bibel jetzt nicht so gut kennt, denkt sich, boah, drei Kapitel, das ist ja eine ganz schöne Menge, ne? Aber das Gute ist, in Judas, da gibt es keine Kapitel, da gibt es nur Verse, deswegen sind die drei genannten Zahlen Verse. Also keine Sorge, dauert jetzt doch nicht zu lange. Judas, die Verse 19 bis 20, ich lese aus der Mengenübersetzung und warte noch kurz, bis manche, kein Problem, ja. Ist ein kleiner Brief, da muss man aufpassen, ihn nicht zu überschlagen. Ja, ich glaube, ja, aber nur bei Luther, soweit ich weiß. Was hat, oder? Okay. Ja, gut, okay. Dann, aber Hebräer ist nicht dann dabei, oder? Also nicht direkt dabei. Also jedenfalls die Briefreihenfolge ist ja bekanntermaßen unterschiedlich. So, Judas ab Vers 19. Dies sind die Leute, welche Spaltungen hervorrufen. Seelische Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem hochheiligen Glaubensgrunde, indem ihr im Heiligen Geiste betet, und bewahrt euch dadurch in der Liebe Gottes, voll zuversichtlichen Wartens auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, die euch zum ewigen Leben führen wird. Wenn man, also, oder als ich das auch das erste Mal gelesen habe damals, ich dachte, boah, boah. Das sind die Leute, die Spaltung hervorrufen, seelisch Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Und da muss man das jetzt ganz genau lesen, was das eigentlich heißt. Also weil uns ist ja bekannt, dass wir den Heiligen Geist haben, preist den Herrn, hätte man Amen sagen können, alles gut, also kein Problem, kein Problem. Aber hier heißt es nicht, das sind die Menschen, die Spaltungen hervorrufen, Menschen, die nicht in den Gaben des Geistes wandeln, versteht ihr? Sondern heißt es, Menschen, die den Geist nicht haben. Und wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, welche oder Christen welcher Denominationen denkt ihr, haben denn den Heiligen Geist? Und dann würden wir anfangen aufzuzählen, dann würde das eine Weile dauern, weil im Endeffekt jeder, der sich sein Leben Jesus gegeben hat, theologisch gesehen erstmal den Heiligen Geist hat. Ob er jetzt daran glaubt, selber oder nicht, ist irrelevant. Die Bibel sagt, Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, Geist der Verheißung. Ob jemand dann noch geistesgetauft ist, ob jemand dann noch gemäß dem Heiligen Geist wandelt, sich von ihm leiten lässt und die Gaben gebraucht, die Kraft freisetzt und so, das ist ein anderes Thema, muss man zugeben, ja. Aber grundsätzlich schenkt der gute Vater im Himmel erstmal allen seinen Kindern den Heiligen Geist. Und deswegen auch dieser spannende Kontext in Judas 4, Judas 4 sage ich jetzt schon, in Judas, möge auch im Kontext gelesen werden, wenn wir dann nämlich in den Anfangsvers reingehen, in Vers 4, wo er anfängt, über diese gewissen Menschen zu sprechen, dann sagt er nämlich, gewisse Menschen haben sich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Und ich sehe hier den Begriff Gottlose nicht als Synonym für Nicht-Charismatiker, sondern eher für Nichtgläubige. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass alle Spaltungen, die es gibt, nur kommen, weil irgendwelche Ungläubigen sich einschleichen. Das ist ein Grund, den Judas hier anspricht, okay, wahrscheinlich nicht der einzige. Mir ist nur wichtig, dass wenn wir gerade solche Stellen haben, verstehen, okay, heißt jetzt nicht, wenn man im Heiligen Geist unterwegs ist, ist man hier irgendwie, dann kann man sich nicht falsch verhalten oder so. Das, ihr wisst, was ich meine. Also wir haben den Geist und wir wandeln auch in ihm, aber müssen wir trotzdem auch im Wort lesen und gucken, was sagt der Herr, wie sollen wir uns den Geschwistern gegenüber verhalten. Okay? Da kann der Geist uns auch bei helfen, aber wir müssen auch wollen. Genau. Gibt, wie gesagt, wahrscheinlich gibt es noch andere unterschiedliche Gründe dafür, dass Geschwister sich voneinander abspalten und so. Ich werde jetzt hier keine Spaltungspredigt halten und über alle möglichen Spaltungsdinge reden. Ich glaube, in vielen Fällen, wahrscheinlich in allen, ist es einfach ein Zeichen von mangelnder oder auch gar gänzlich fehlender, da habe ich schon gehört,
Liebe.
Wunderschön in meinem Ohr, ja. Aber schade, wenn sie fehlt, ja. Und darüber sprechen wir leider jetzt. Nehmen wir mal das als Beispiel. Wir haben die bekannte Stelle von 1. Korinther 12 mit dem Leib Christi. Ja. Wir wissen ja, der Leib Christi hat Hand und Fuß. Ne? Ja, preis den Herrn. Leib Christi, wird dann unter anderem Vers 1. Korinther 12, 17 beschrieben, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Ich hoffe natürlich, ihr seid gerade ganz Ohr. Okay, das hat nicht jeder gecheckt, ne? Egal, ist alles gut, kein Problem. Ist okay. Und ich denke mir so, wahrscheinlich, der eine Christ hat vielleicht den Herrn bisher mehr gerochen, als du ihn gesehen hast und dein Nachbar ihn vielleicht gehört hat. Kann man jetzt verschieden das irgendwie sich zusammen deuten auch. Am Ende vom Tag sind wir einfach unterschiedlich. Ja, und ich bin auch dankbar, dass mein Leib hat unterschiedliche Glieder. Ich werde auch eine Frau heiraten, die nicht nur aus Händen besteht. Klar, da kann die alle Hände, kann sie dann mir helfen, aber ja, bringt dann auch nicht viel. Also versteht ihr, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Begabungen und auch Aufgaben. Und so ist es einfach, auch unterschiedliche Meinungen werden da dann einfach mitkommen. Und ich habe da mal eine simple Rechnung mir nämlich mal zusammengestellt, die hat nur ein mathematisches Zeichen und das ist ein Gleichheitszeichen. Wenn mehr Menschen gläubig werden, wovon ich ausgehe, woran ich glaube und wofür wir ja auch, ich sage mal, dienen, dann gleich werden auch mehr Unterschiedlichkeiten zusammenkommen. Jeder Mensch ist anders, es ist einfach so. Jesus hat nicht gebetet, macht, dass sie alle gleich werden. Das wird nicht so sein, wenn die große Erweckung beginnt, dass dann Elias Denzel herkommt und sagt, hey, ich habe einen neuen mitgebracht. Und er sagt dann, mein Name ist Peter, ich liebe Jesus. Und dann die Woche drauf, so, ich habe noch einen mitgebracht. Ja, mein Name ist auch Peter, ich liebe Jesus auch. Das wird dann nicht so. Und dann sitzen alle Peters hier. Und das war nicht das, was der Herr gemeint hat mit Petrus auf diesen Felsen. Das ist ein anderes Thema. Außerdem hat er wahrscheinlich gemeint auf dieses Bekenntnis des Petrus hin, aber das ist auch schon wieder eine andere Predigt, okay. Genau. Und wenn jedenfalls so viele unterschiedliche Meinungen und Unterschiedlichkeiten da sind, dann ist es da eben wichtig, miteinander richtig umzugehen. Und deswegen schauen wir uns mal eine Stelle an aus 1. Korinther 8, da gleich zu Beginn des Kapitels, der Kontext, der sich hier dann eröffnet, ist um das Götzenopfer. Da gehen wir jetzt nicht konkret darauf ein. Da heißt es jedenfalls 1. Korinther 8, Abvers 1. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir ja, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn jemand aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und dann führt er das weiter noch mit dem Götzenopfer-Thema aus. Ich finde allein schon diese markante Aussage so stark. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Und ganz offensichtlich erklärt er hier ja, dass es also wichtiger ist, in Liebe miteinander zu wandeln, als, sag mal, allen seine eigene Erkenntnis um die Ohren zu hauen. Oder kann man daraus deuten, in dem Kontext geht es vor allem um das Handeln gemäß der Erkenntnis. Und interessant finde ich, hier kommt vor Erkenntnis und Liebe. Und er sagt aber nur, wir alle haben Erkenntnis. Und er sagt nicht, wir alle haben Liebe. Natürlich haben wir alle irgendwo Liebe und wir als Christen sowieso, aber finde ich irgendwie krass. Also Erkenntnis haben wir gleich. Also, ja, ich habe eine Meinung, habe ich sofort. Klar. Also, nenn mir irgendeine Bibelstelle, die ich zwar keine Ahnung wie oft gelesen habe, aber mir noch nie drüber Gedanken gemacht habe, ah, ja, da habe ich eine Meinung zu, ja klar. Das ist irgendwie leicht. Wir alle haben irgendwie Erkenntnis. Aber mit der Liebe, da ist es, das ist das schwerere, aber das so viel wichtigere Thema. Vielleicht auch jemanden zu lieben, einen Geschwisterteil im Glauben, der vielleicht in unseren Augen noch gar nichts checkt. Und denkt, was glaubt der für ein Zeug? Ne? Aber bei der Liebe geht es ja nicht darum, irgendwelche Menschen zu finden, die so perfekt in den eigenen Augen sind, dass man sie dann liebenswürdig erachten könnte, sondern zu erkennen, ich selber habe Jesus gebraucht, der ans Kreuz gegangen ist für mich, und so kann ich die anderen Menschen genauso lieben, die auch immer wieder ihre Themen haben, und wenn sie vielleicht auch, wenn sie es nur nicht genügend checken, das ist ja noch so ein harmloses, okay? Also versteht, was ich meine. Deswegen in der Liebe soll man zunehmen. Heißt natürlich nicht, dass die Erkenntnis was Schlechtes wäre. Sprüche 2, Vers 6, der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Einsicht. Das ist natürlich schon gut. Danke dem Herrn, wenn du was erkannt hast. Ja. Aber zum Problem wird es halt dann, wenn man so denkt, ja, ich habe es erkannt. Ja, ich weiß, wie der Hase hoppelt oder wie sagt man da? Ja, das habe ich auch schon mal gehört, aber der läuft doch gar nicht. Ja, der, ich nehme mich das nächste Mal mit, wenn ich einen Hasen sehe, wobei das ist, die Zeitspanne ist immer ein bisschen gering, wenn ich ihn sehe. Egal, aktuell weiß ich gar nicht, wo der ist, aber egal. Salomo sagt, und das finde ich eigentlich auch einen interessanten Satz, Sprüche 26, 12, siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Finde ich eigentlich krass, weil ich dachte eigentlich, so töricht zu sein ist schon so das Unterste, sag ich mal. Aber noch schlimmer ist es, wenn man dann auch noch denkt, ich check's. So, das finde ich tatsächlich krass. Gut, also wir jedenfalls kurz gesagt, deswegen soll nicht fokussiert sein auf das, was wir alles super erkannt haben und unsere theologischen Erkenntnisse, wie gesagt, sondern gerade im Umgang mit Geschwistern, auch wenn man über Themen reden darf und so, das sagt jetzt ja nicht, okay, ihr dürft niemals mit jemandem reden, der eine andere Meinung hat, sonst kann ja ein Gespräch aus entstehen. Nein, natürlich dürfen wir schon mit Geschwistern auch reden, auch über die Punkte, wo wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, aber auf jeden Fall nicht streiten, das ist, glaube ich, klar, gibt es auch genügend Verse in der Bibel für 2. Timotheus 2,14 und andere. Gehen wir jetzt nicht alle durch. Genau. Und ich habe mich dann auch gefragt, okay, wie gehen wir jetzt damit um, wenn jetzt zwei unterschiedliche Meinungen zum Beispiel herrschen oder es zwei unterschiedliche Richtungen gibt oder vielleicht auch mehr. Wie gehen wir mit einem Geschwisterteil um, was eine andere Meinung in einem bestimmten Punkt hat als wir? Was machen wir dann? Und ich fand es interessant, ich habe eine Stelle in der Apostelgeschichte gefunden, wo nicht explizit drinsteht, dass es mehrere Meinungen gab. Aufgrund dessen, dass es sich aber um Menschen gehandelt hat, gehe ich davon aus, dass sie tief in sich drin wahrscheinlich schon unterschiedliche Meinungen gehabt haben können. Und da gehen wir rein in Apostelgeschichte 1. Das ist ein Kapitel von Apostelgeschichte, was relativ am Anfang steht. Genau, und da gehen wir rein in den 15. Vers, um das ein bisschen einzuleiten. In diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen, ihr Männer und Brüder, schön, dass er mal nicht nur die Männer anspricht, okay, Spaß beiseite, er sagt ihr Männer und Brüder, ich weiß auch nicht, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Dann wird es noch ein bisschen ausgeführt. Im Endeffekt wissen wir Judas, was er gemacht hat, und er hat dann sich dann noch erhängt. Dementsprechend war er keiner der 12 mehr, und da war also eine freie Stelle. Wie es sich dann so gehört, kommt ab Vers 21 dann die Stellenbeschreibung. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an, bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Nebenbei finde ich es interessant, wenn etwa 120 Leute versammelt waren, von denen also 109 nicht von den 12 sind, weil ja nur noch 11 da waren, tut mir leid für das Mathematik-Spiel, dass dann von diesen 109 etwa nur zwei, haben es nur zwei diese Dinge erfüllt, oder warum sind es nur zwei? Irgendwie, das finde ich irgendwie, heute würden wir da, glaube ich, viel mehr Leute aufstellen, ich weiß nicht, aber oder ich bin es einfach nur gewohnt, dass immer so viele Leute zur Wahl gestellt sind, aber egal, ich finde es interessant, dass nur zwei sind. Naja, dann ist die Frage, wie gehen sie da jetzt vor? Ja? Also, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die einen waren vielleicht Kumpels ich sag mal Josef, oder soll ich sagen Justus, oder soll ich sagen Barsabas? Drei Namen, das ist natürlich schon mal, das ist eigentlich schon mal ein Pluspunkt, oder? Wenn du drei Namen hast, dann hast du irgendwie was. Wie auch immer. Dass vielleicht die einen sagen, wir waren mit dem unterwegs und der ist ein guter Typ. Der andere, Herr Matthias, da könnte man sich auch denken, das hört sich ja fast schon ein bisschen ähnlich an wie Matthäus, das muss ja einfach nur gut sein. Aber es wird hier gar nicht beschrieben, dass irgendwie die einen dies oder die anderen das sagten oder sie miteinander da irgendwie diskutierten, debattierten, philosophierten, sondern ab Vers 24 finde ich stark, wie sie dann diese Entscheidung im Endeffekt einfach treffen. Da heißt es dann, und sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige uns an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt. Ganz kurz gesagt, in eigenen Worten, sie haben einfach zusammen gebetet. Und ich finde es auch ein Zeichen von Demut, wenn man dann also nicht hingeht, dass die einen sagen, ich bin mir ganz sicher, der Matthias ist es, so, sondern dass einfach alle zusammen sagen, wir sind uns sicher, dass der Herr weiß, was das Richtige ist, lass uns zusammen zu ihm beten und ihn fragen. Finde ich eine sehr starke und vorbildliche Herangehensweise. Erlaubt mir gerne noch eine Nebenbemerkung dazu, wenn wir schon in kleinerer Runde sind, falls sich jemand gefragt hat, warum die jetzt hier ein Los werfen. Wir werfen ja heutzutage keine Lose. Und das mit Lotterielosen ist auch nochmal was anderes. Das ist eine andere Predigt. Interessanterweise, das ist die letzte Stelle, wo gelost wird im wahrsten Sinne des Wortes. Im Alten Testament ist es ja viel mehr mit den Losen, und der Salomo ist ein richtiger, denkst du, ist es ein Losvertriebler, der sagt, das Los entscheidet dies, das Los entscheidet das. Denkst du, muss ich mir jetzt ein Los kaufen? Mir ist aufgefallen, auch als ich das nochmal gelesen habe, es ist wie gesagt die letzte Stelle, wo Gläubige gelost haben oder auch wo überhaupt gelost wurde. Und interessanterweise ist es auch eine, obwohl es in der Apostelgeschichte steht, eine Stelle, die noch vor Pfingsten steht, bevor der Heilige Geist wirklich die Leute erfüllt hat und bevor sie also richtig so voll connected waren, auch was die Geistesgaben und die Leitung des Heiligen Geistes angeht. Bestätigt werde ich in dem Gedanken dadurch, wenn wir Apostelgeschichte 13, Vers 2 lesen, dann heißt es dort, als sie nun die Apostel oder die Gläubigen dort, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da war das nicht so, die haben gedient und gefastet und dann haben sie gesagt, jo, lass mal jetzt ein Los werfen, wie sieht es jetzt aus? Ne? Sondern da hat der Heilige Geist einfach direkt zu ihnen gesprochen, weil da war Pfingsten schon geschehen. Wir sind heute auch, nach Pfingsten, wir sind mit dem Heiligen Geist im Endeffekt unterwegs und deswegen dankbar, dass wir auch direkt verbunden sind, und wir hören das ja auch oder merken es auch immer wieder, wie der Geist Gottes spricht, oder dann kommt ein Eindruck, dann dies und jenes, wie er wirkt, und deswegen das nur nicht, dass jemand jetzt verwirrt war, weil die dann da jetzt Lose geworfen haben, es war noch vorm Pfingstwunder. Losgelöst von dem Nebenthema wieder zurück zum Hauptthema. Ich finde an der Stelle einfach stark, dass sie, wie gesagt, zusammen gebetet haben. Also das war einfach, sie haben zusammen die Sachen vor den Herrn gebracht, und da war die Einheit dann auch gar nicht in Gefahr, obwohl, wenn man darüber nur gesprochen hätte und diskutiert hätte, dann weiß ich nicht, ob die dann alle eins gewesen wären. Einfach zu beten. Ich bin sehr dankbar für auch das Gebet bei uns in der Gemeinde, schon seit jeher, würde ich jetzt sagen, aber besonders, dass wir jetzt ja seit vorgestern, ist ja der Januar gestartet, und Januar ist ja der Monat des Gebets bei uns jetzt zumindest geworden. Bin ich auch dankbar, wie das entstanden ist. Helmut ist ja auch Zeuge, hat ja nicht irgendein Prediger aus USA hierher kommen müssen und 7 Wochen lang uns alle ermahnen müssen, sondern das haben wir einfach in einer Gebetsrunde mal beschlossen gehabt und haben gesagt, okay, machen wir. Und jetzt am Anfang merkt man auch schon gleich, da die Leute sind dabei, und das finde ich gut, und ich glaube, dass das auch was verändern wird. Und genauso möchte ich aber auch im Konkreten auch ermutigen, nicht nur auch in unserer Gemeinde und mit unserer Gemeinde zu beten, sondern ich habe es ganz zur Einleitung schon gesagt, auch beispielsweise konkret bei der Allianz Gebetswoche, ja, da wirklich am Start zu sein. Ich meine, einige hier drin oder das ein oder andere Gesicht sieht man da ja auch oft. Den einen oder anderen habe ich da noch nicht so oft gesehen. Geht es mir jetzt nicht darum, irgendeine Teilnehmerliste zu führen. Mir bringt es jetzt nichts, wenn ich da irgendwo da Namen abhaken könnte, sondern ich glaube, dass es im Endeffekt also auch dir extrem was bringen wird, dich bereichern wird, wenn du mit anderen Christen, also auch mal eine Gemeindemauer weiter, zusammen vor den Herrn kommst und für diese Stadt betest. Weil ich glaube, wenn wir in Gemeinschaft, die eine Gemeinde von dort, aber dann kommen wir zusammen und in Gemeinschaft für Biberach beten, ich glaube, da ist Feuer drin, ja. Und ich will dann, wenn die Erweckung losgeht, niemanden hören, so, oh, ich wäre gern dabei gewesen. Ja, komm zur Allianz Gebetswoche. So sieht's aus. Ja, also, ist auf jeden Fall mal ein super Start, denke ich mal, oder ein super Punkt. Sei da gerne mit dabei. Weil wir im Endeffekt, ich habe es oft genug gesagt, alle möglichen Christen haben alle möglichen unterschiedlichen theologischen Auslegungen und so weiter. Aber auch beispielsweise in der Allianz Gebetswoche, da wollen wir einfach alle auf den einen Herrn Jesus ausgerichtet sein, ihm zu ehren und ihm zu willen. Und deswegen möchte ich mit euch gerne noch den letzten Text für heute lesen. In Philipper 2 ist einer meiner Lieblingstexte, den letzteren Teil davon kennt ihr auch, habt ihr schon öfters gehört aus meiner meine Munde. Philipper 2, ich lese ab dem ersten Vers bis Vers 11 aus der Züricher Bibel. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also erstmal Amen dazu. Vielleicht kann der ein oder andere nachvollziehen, warum ich diesen Abschnitt so mag. Ich meine, klar, der zweite Teil ist für uns schmackhafter, weil da geht es um den Herrn. Aber beim ersten Teil geht es halt um uns. Und was mir aufgefallen ist, auch heute beim Lesen, da sind ganz viele Unterpunkte. Keine Sorge, wir gehen nicht jetzt auf die ganzen Begriffe zu, was heißt Ermahnung, was heißt das, was heißt das. Lange Predigtreihe wäre das jetzt. Aber was mir auffiel, es fängt ja an mit diesen ersten fünf guten Dingen, mit Ermahnung und Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung, Erbarmen. Das sind Dinge, wenn die in der Gemeinde vorhanden sind, denkst du, okay, ist doch schon mal gut. Aber interessant ist, dass Paulus dann schreibt, wenn das alles vorhanden ist, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr, und dann heißt es, eines Sinnes seid, einander verbunden und so weiter. Das heißt also, alle möglichen guten Dinge, wie auch Gemeinschaft mit dem Geist zum Beispiel oder Zuspruch der Liebe, diese Dinge, die können da sein und trotzdem ist es noch nicht eine Einheit. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen sollen wir immer bedacht sein auf eben diese Einheit oder ganz runtergebrochen, was er sagt, auf das eine bedacht, heißt für mich einfach zusammen den Fokus auf Jesus zu haben. Und das geht auch mit Menschen, die bei den ganzen Nebenthemen, die es in der Bibel gibt, ganz, ganz unterschiedliche Meinungen haben, aber auf Jesus können wir alle gemeinsam schauen. Und ich möchte gerne zum Abschluss noch ganz kurz nochmal ein Zeugnis dazu auch wiederholen, was ich vor einem Jahr erzählt habe, weiß nicht, ob es der eine oder andere wahrscheinlich dann auch noch kennt, was ich erleben durfte oder was bisher das Prägendste für mich war, was ich erlebt habe in Bezug auf christliche Einheit. Ich hatte damals meinen Ausbilderschein gemacht, das ist jetzt schon Jahre her, dass ich meinen Ausbilderschein gemacht habe. Jetzt bin ich langsam in dem Alter, wo man merkt, okay, egal. Ich habe jedenfalls meinen Ausbilderschein gemacht und dann hat man so gesagt, war so eine Vorstellungsrunde, wo man sagen sollte, wo man arbeitet. Und ja, ich fand die Frage blöd, dann habe ich einfach besser geantwortet und gesagt, dass ich Christ bin. Und es hat nicht gefragt, aber egal, hat auch sonst niemand groß gestört oder erstmal niemand groß interessiert, aber es war ein wichtiger Moment, weil im Nachgang hat sich dann jemand aus der Gruppe bei mir gemeldet, dass er auch Christ ist und wie sich herausstellt, ein katholischer Christ war. Und ganz grob gesagt war es auch so, dass wir theologisch gesehen in verschiedenen Punkten sicherlich unterschiedlich eingestellt waren oder auch immer noch sind. Aber wir haben dann diese Zeit dort nicht dafür verwendet, irgendwie jetzt irgendwelche Thesen durchzukauen und irgendwie, dass ich ihm das und das und er mir das und das, so lange bis wir irgendwie der eine der anderen überredet haben oder was, sondern wir haben also auch im Gespräch gemerkt, dass jeweils der andere Jesus liebt Und dass Jesus, jeweils der andere, was mit Jesus erlebt hat. Und da haben wir darüber geredet, hey, wie hat Jesus dein Leben verändert? Was macht er so bei dir? Und es war eine sehr ermutigende Zeit. Der Ausbilderschein habe ich dann bei den Herrn auch bestanden, wo ich einfach merken durfte, okay, also, und wir durften einfach über den Herrn reden. Und über den Herrn gibt es genug zu reden, da muss man dann nicht unbedingt immer noch diskutieren. Wie gesagt, man darf auch über andere theologische Themen auch sprechen, aber sind nicht zum Streiten berufen. Und was für mich dann halt so interessant war, war gar nicht unbedingt nur diese Situation, die war für mich nett und gut, aber das hat irgendwie in der geistlichen Welt so gemacht irgendwie, weil ich glaube, war es eine Woche oder nicht mal eine Woche später, hat sich ein anderer Bekannter aus einer anderen Stadt, der das alles ja gar nicht mitbekommen hat, bei mir gemeldet und hat mir auf einmal die Möglichkeit gegeben, dass ich in so ein Dorf gehen durfte, wo gerade so ein Firmlingskurs war für katholische Firmlinge. Und dann waren da tatsächlich 60 junge Firmlinge versammelt und ich habe mich echt gefragt, wo kommen die alle her? Das sind ja echt viele. Das war ein Kaff, gell? Und da waren 60 junge Leute standen vor mir oder saßen dort. Das war, wo kommen die alle her? Und dann wurde ich da eingeladen und durfte dort einfach das Evangelium von Jesus predigen. Und da war ein richtig starker Abend auch. Ja? Und ich hatte so irgendwie so das Gefühl auch, als ich dort war, dass das wahrscheinlich nicht so geklappt hätte oder der Herr mich nicht so da zugelassen hätte oder dem Typen in dem Moment gesagt hätte, hey, frag mal den Jareb an, wenn ich beispielsweise bei dem anderen katholischen Bruder mich, ja, oder ich sag mal auch ein bisschen krasser, wenn ich mich da lieblos verhalten hätte oder so, weißt du, wie ich meine? Und da habe ich gemerkt, wow, wie wichtig ist es, eins zu sein, zusammen auf Jesus zu schauen. Den heute angeschauten Maßnahmen zur Einheit, den liegt erstmal, finde ich, eine hohe Notwendigkeit der Einheit zugrunde. Wir hatten das ganz am Anfang gehabt. Jesus hat darüber gebetet und gesagt, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich, also Vater, mich gesandt hast. Und wir sind heute die Punkte durchgegangen. Einmal nochmal, dass es uns allen nochmal klar ist. Und ich meine, uns ist es wahrscheinlich vielen schon klar. Vielleicht hören es auch mal Leute aus anderen Gemeinden, damit die auch wissen, dass wir nicht denken, dass wir falsch denken oder komisch denken, weiß ich gar nicht. In Bezug auf den Heiligen Geist haben wir uns das angeschaut, dass wir wissen, dass der Heilige Geist auch anderen Denominationen und dergleichen natürlich geschenkt ist. Vater im Himmel gibt seinen Geist gerne. Wir wissen, Erkenntnis bläht auf, Liebe hingegen baut auf. Wir sollen nicht denken, okay, ich habe es gecheckt. Und deswegen auch in Situationen, wo vielleicht verschiedene Meinungen vielleicht herrschen könnten, ist, denke ich, der beste Weg, einfach miteinander, auch vielleicht auch über eine Entscheidung, die man dann treffen muss oder so, einfach miteinander zu beten. Weil der Herr Jesus, er weiß, was wir tun sollen, weil er weiß, was richtig ist. Deswegen seid wirklich ermutigt, klar auch beim Gebet hier in der Gemeinde mit dabei zu sein, den Gebetsjanuar mitzumachen und nutzt natürlich die Möglichkeit, 10 Minuten am Tag für die Gemeinde zu beten, wo ihr seid, aber auch gerne abends 19.30 Uhr beim Gebet im Zoom dabei zu sein, wenn ihr Zeit habt und seid aber auch wirklich wirklich da auch ermutigt, auch in der Allianz-Gebetswoche, die Flyer liegen hinten aus und schicken wir vielleicht auch nochmal dann irgendwann doch was in die Gruppe, dass ihr auch da einfach ermutigt seid, auch mit anderen Gemeinden oder Christen anderen Gemeinden zusammen zu beten. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du es bist, der uns als Einzelne gerufen hat, aber uns im Endeffekt als Gemeinde und nicht nur als Treffpunkt Leben, sondern als dein Leib, im Endeffekt sogar weltweit, aber auch konkret hier in Biberach, dass du uns als Gemeinschaft auch berufen hast, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du einfach jedem Einzelnen von uns zeigst, der einfach, wo wir noch mehr noch aktiver in dieser Gemeinschaft leben können, Herr, was wir tun können, damit der Leib Christi erstarkt in dieser Stadt und was wir tun können, damit die Einheit zunimmt. Und ja, dass wir einfach auch diesen Segen sehen dürfen von dem, wo wir uns auf andere Menschen die dir nachfolgen, einfach auch einlassen und für sie da sind und mit ihnen zusammen dich erheben. Da danke ich dir, Herr, dass überall, wo wir uns in deinem Namen versammeln, dass du dort bist und dass du Gutes wirkst und auch an uns wirkst und ja, es uns wieder zum Segen werden lässt. Amen.